Hallo und herzlich willkommen bei Lizenz zum Reden. Ihr habt eingeschaltet, um Folge Nummer 4 zu hören. Wir reden heute über Thunderball, 1961. Und wenn man ein Wir hört, dann ist das meistens ein Zeichen dafür, dass
Moment.
Man nicht alleine ist.
1965, Michael.
Verdammte Axt. Hallo Caro, wir schreiben das Jahr 1965. Wie komme ich auf 1964?
61 hast du gesagt, aber mach dir nichts.
61, ja, verdammt, weißt du warum 61? Natürlich, der Film ist von 1965, das Buch ist von 1961. Ha, das ist doch ein guter Einstieg für die Folge, erstmal alles falsch gemacht. Also Folge Nummer 4, 1965, Thunderball. Hallo Caro, wie geht's dir?
Hallo Micha, mir geht's super. Ich freue mich wie immer, wenn wir über unser Lieblingsthema sprechen dürfen, Bond, James Bond.
Ja, Bond, James Bond, genau, Lieblingsthema. Über Bond, James Bond müssen wir nachher noch reden, mir ist nämlich was aufgefallen, aber das machen wir dann. Ich würde gern ganz kurz etwas über die Produktion und die Vorgeschichte dieses Films erzählen, wenn ich kurz darf. Es ist der Roman Nummer 9, 1961 erschienen, das habe ich ja schon gerade eben erwähnt. Und zwar das Besondere daran ist, diese Story war geplant als Drehbuch für einen Film, weswegen Ian Fleming nicht alleine geschrieben hat. Er hatte Jack Withingham dabei und Kevin McGlory, der auch die Produktion des Films oder der Serie, je nachdem wie sie es ausbauen wollten, hätte übernehmen sollen. So, die haben das nicht wirklich geschafft, das Ding zu Ende zu bringen, weswegen sich Fleming gedacht hat, die Story ist ja super, ich mache da einfach mal ein Buch draus. Dummerweise hat er die anderen beiden nicht gefragt, ob er das darf, weswegen das Ganze ein Rechtsstreit wurde. 1963 hat man sich dann außergerichtlich geeinigt, Fleming durfte die Buchrechte behalten und die Filmrechte gingen an Kevin McGlory. Deswegen sind zwei Dinge passiert. In diesem Film ist einer der Produzenten Kevin McGlory. Und das Zweite, was passiert ist, weil er die Buchrechte hatte, er hat 1983 das Ganze nochmal verfilmt. Nämlich Sag niemals nie.
Ich habe mich auch informiert und etwas Ähnliches gelesen, sagen wir das so.
Du hast eine andere Story?
Nee, ich habe keine andere Story in dem Sinne, sondern es sollte ja von McClory und von Fleming eben etwas verfilmt werden mit dem Titel Secret Agent James Bond. Und Ian Fleming hat einen Rückzieher gemacht, weil er gesehen hat, dass andere Produktionen von McClory nicht so gut liefen. Und deswegen hat er gesagt, nee, mache ich nicht mit. Und hat dann daraufhin das Buch veröffentlicht oder die Story als Buch. So habe ich das gelesen. Und deswegen, als er sich mit Salzmann und Broccoli zusammengetan hat, um das Ganze zu verfilmen, hat McClory gesagt, hey, warte mal, das war unsere Geschichte. Und ich will da auch mit Part sein, beziehungsweise jetzt kommen die Anwälte und dürfen ihre Sache erstmal bestreiten.
Genau, ähnliche Geschichte, wie auch immer es passiert ist. Der Punkt ist tatsächlich, McClory darf bei Thunderball mitproduzieren und vor allen Dingen, er durfte 10 Jahre später in der Theorie neu verfilmen. Er hat es dann 1983 als Produzent gemacht, Sag niemals nie. Selbe Story, selber Darsteller, selber Hauptdarsteller, Sean Connery. 1983 kam er nochmal zurück und wie gesagt, wir haben schon in einer der anderen Folgen drüber gesprochen. Ich bin kein Fan der Sache, dass man sagt, das ist ein Film der Reihe. Ich weiß, es ist ein James-Bond-Film, aber irgendwie, ich weiß auch nicht. Ich bin Broccoli Salesman. Der läuft so nebenher. Und vor allen Dingen, es ist dieselbe Story nochmal.
Kann man so sehen, wie man will. Also ich glaube, da gibt es unterschiedliche Meinungen. Für mich ist es trotzdem ein Bond-Film. Es ist eben dieselbe Geschichte, aber ja, kann man drüber streiten.
Ich habe den Film tatsächlich seit Jahren nicht mehr gesehen. Wirklich Jahre nicht, glaube ich, irgendwann in, keine Ahnung, wann ich ihn gesehen habe. Den müssen wir ja nochmal angehen. Also ich würde ja, wie gesagt, gerne noch eine Sonderfolge über die ganzen Filme, die rund um James Bond entstanden sind. Natürlich auch die ganzen Mike Myers Verarsche-Produktion. Da müssen wir den auf jeden Fall reinnehmen, weil ich glaube, da gibt es viel drüber zu sagen. Aber wir sind ja eigentlich hier, um über Thunderball zu sprechen, was bedeutet, Wir werden jetzt über Thunderbolt sprechen. Und zwar, die Produktionskosten waren bei 9 Millionen, umgerechnet auf heute inflationsbereinigt 95 Millionen. Das klingt doch mal nach einem Film. Und damit haben sich die Produktionskosten fast verdoppelt zu Goldfinger. Also man sieht, so langsam klotzen sie ran. Und ich finde tatsächlich, das ist auch eine der Sachen, die man dem Film auch ansieht. Da ist viel mehr Geld hintereinander. Die Kulissen sehen nicht mehr aus wie bei Dr. No, so nicht husten, nicht bewegen, sonst fällt alles in sich zusammen, sondern die sind teilweise schon beeindruckend. Aber kommen wir doch zum Cast. Überraschenderweise in seinem vierten Einsatz Sean Connery. Und jetzt muss ich mal fragen, ich habe zwei Sachen gelesen. Das eine ist, er hatte unterschrieben, dass er bis 1965, 67 James-Bond-Filme macht, also keine definierte Zahl, sondern einen Zeitraum. Und ich habe aber auch gelesen, dass sein erster Vertrag über 5 Bond-Filme ging. Hast du was dazu gelesen?
Nein, da habe ich keine Infos dazu.
Okay, also die zwei Varianten sind mir untergekommen. Ich würde mal behaupten, dass die Wahrscheinlichkeit ist eher 5 Filme, als zu sagen, es ist ein Zeitraum, aber wer weiß. Also auf jeden Fall, hier ist er in seinem vierten Einsatz. Wir haben als Domino Derval Claudine Auger, ich denke, so spricht man sie aus, sie ist Französin, falls mein Französisch schlecht genug war für diese Folge, entschuldige ich mich. Sie spielt Domino und die Rolle, habe ich gelesen, war ganz vielen Schauspielerinnen angeboten worden, unter anderem Sophie Loren und Raquel Welch. Am Ende ging sie an sie und jetzt kommt der interessante Fakt. Sie war Miss Frankreich 1958 und ich glaube, da gibt es ein Muster bei dem Produzenten. Kann das sein, Caro?
Das glaube ich auch. Sie mögen hübsche Frauen, die an Misswahlen teilgenommen haben.
Das wirkt ein bisschen so, oder? Das wirkt ein bisschen so. Genau, das Drehbuch wurde entsprechend geändert, weil sie Französin war. Und das Wunderschöne daran ist, natürlich hat sie mit ihrem französischen Akzent nicht selbst gesprochen, weil der war zu stark, ihr Englisch zu schlecht. Deswegen wurde sie im Original synchronisiert. Juhu.
Tada.
Und jetzt kommt der absolute Clou. Sie wird synchronisiert, jetzt habe ich es mal nachgelesen, von Nikki van der Sühl. Und ich spreche das Niederländisch aus, weil völlig falsch, sie ist Deutsche, in Deutschland geboren. Also Nikki van der Sühl, eine Schauspielerin, die in Großbritannien viel gearbeitet hat, unter anderem als Synchronsprecherin. Und sie hat eben in diesem Film die weibliche Hauptrolle synchronisiert, mit übrigens keinem französischen Akzent. Ich will das mal betonen. Also für jemanden, der französischen Akzent bei Männern und Frauen sehr mag, hier ist keiner. Und das Interessante daran ist, sie hat auch schon Ursula Andress synchronisiert.
Richtig.
Das heißt, wir hören jetzt hier zum zweiten Mal dieselbe Stimme. Und ich meine, das sind so Momente, wo ich wirklich denke, ey, warum macht ihr das? Warum macht ihr das? Also okay, ihr seid mit der Stimme unzufrieden, ihr wollt eine andere Stimme, eine andere Stimmlage, was auch immer. Aber zweimal dieselbe Synchronsprecherin nehmen, finde ich irgendwie uncool. Wobei ich natürlich sagen muss, es ist mir bisher, bis ich es gelesen habe, überhaupt nicht aufgefallen.
Nee, mir auch nicht. Dadurch, dass die Charaktere so anders sind und dadurch, dass es ein bisschen Zeit ja auch zwischen den zwei Filmen vergangen ist, ist mir nicht richtig aufgefallen, nein.
Ja, mir auch nicht tatsächlich. So, Emilio Lago wird gespielt von Adolfo Celli, Italiener. Und ich glaube ursprünglich, oder im Buch, ist es im Buch oder ursprünglich, ich weiß es gar nicht, aber es sollte eigentlich gar nicht um Spectre gehen, sondern um die sizilianische Mafia, deswegen ein Italiener, der spricht. Er darf natürlich auch nicht selbst sprechen, wir bleiben uns treu. Er wird synchronisiert im Original von Robert Retty. Und Robert Retty hat auch schon mitgewirkt, nämlich der hat in Dr. No Strangeway synchronisiert. Tada, wir werden, also ich werde hier nicht mehr fertig. Also irgendwann machen wir eine Folge über, Michael regt sich über die Synchronisation im Original bei James Bond auf, meine Herren.
Wir können sagen, es gibt ein bisschen Recycling.
Ja, Wiedererkennung, ne? Wir hatten es ja bei Dr. No über Sachen, die wiederkommen und das finden wir voll toll. Also warte, wir finden es voll toll, dass die Stimmen immer, immer wiederkommen. Also freudig habe ich festgestellt, dass zumindest Fiona Volpe, die Figur, gespielt von Luciana Palucci. Und sie hat selbst gesprochen. Tada! Also das habe ich ja schon fast gar nicht mehr erwartet, dass da irgendjemand selbst spricht.
Sie wurde gecastet und wurde dann nicht genommen für die Rolle des Dominos oder der Domino. Ihr wurde die Rolle von Fiona angeboten.
Und ich glaube, damit hat sie das bessere losgezogen, weil die Rolle von Domino ist wie so oft leider bei James Bond so eine recht flache Rolle, finde ich. Und ihre Rolle als Bösewichtin, die kommt gut. Also sie hat auch diese wunderbare Szene, wo sie James Bond mal zurechtweist. Hier, nur weil sie mit mir geschlafen haben, ist das jetzt, überschätzen sie ihr Ego nicht. Das ist eine echt schöne Szene. Ich finde, sie spielt das auch gut. Also
sie
ich glaube,
sehr gut, ja.
Ja, ich glaube, sie hat das Bessere losgezogen. Die, ja, meiner Meinung nach. Kommen wir zu Paula Kaplan. Gespielt von, ich weiß nicht genau, wie man sie ausspricht, aber ich sage mal Martine Beswick. Und das ist ja die Figur, die wir spoilern ja. Also immer alles. Man sollte die Filme vielleicht vorher angucken oder vielleicht danach und feststellen, was wir alles richtig gemacht haben. Sie stirbt ja in diesem Film. Und das Besondere an ihr ist, das hast du mir bei Liebesgrüße aus Moskau erzählt, dass dieser Kampf von zwei, man verzeiht mir das Wort, aber es wird so im Film genannt, zwei Gypsy-Frauen, eine davon ist sie. Sie taucht hier jetzt wieder auf. Davon bin ich auch so überhaupt kein Fan. Meine Güte, so viele SchauspielerInnen weltweit und dauernd tauchen dieselben Gesichter auf. Aber gut, sie taucht wieder auf in einer anderen Rolle. Sie spricht sich selber. Ja, yeah, das ist schon mal gut. Sie hat wieder einen Bikini an und taucht wieder auf und stirbt.
Ja gut, es kann sein, dass man sie nicht so gut erkennt, weil sie ist deutlich braun gebräunter. Also sie hat ein sehr dunkler Hautton in diesem Film. Und ich habe gelesen, dass ihr wurde gesagt, sie soll sich bitte 2 Wochen in die Sonne legen, damit sie ja so aussieht wie eine Einheimische aus den Bahamas.
Okay. Ist ihr gelungen. Also tatsächlich vom Bräunefaktor würde ich sagen, passt sie wunderbar in die Location.
Richtig.
Genau, dann haben wir Felix Leiter taucht wieder auf, gespielt von Rick van Nutter, I don't know, ehrlich gesagt. Ist, glaube ich, jetzt der dritte Felix Leiter, den wir hier haben. Und das finde ich insofern spannend, weil Felix Leiter ist, glaube ich, dem Produzenten ziemlich egal, die Figur, weil jedes Mal taucht ein anderer auf, während andere SchauspielerInnen dauernd in anderen Rollen auftauchen. Ich werde hier echt nicht mehr fertig, das macht mich... Ah, wenigstens M. M wird gespielt von Bernard Lee, das haben wir schon geklärt, der ist wieder dabei. Moneypenny ist wieder dabei, Lewis Maxwell, Q, Desmond Levine. Und dann Ernst Stavro Blofeld, der Chef von Spectre. Im Bild zu sehen, Anthony Dawson, gesprochen. Und jetzt, auch da wird's interessant, ich habe 2 Sachen gelesen. Das eine... Er wird wieder gesprochen von Erik Pohlmann, Österreicher. Darüber haben wir schon in Liebesgrüße aus Moskau gesprochen. Es gibt aber auch eine zweite Seite, die behauptet, es ist Joseph Wiseman. Und Joseph Wiseman kennen wir.
Richtig.
Genau. Joseph Wiseman hat den Dr. No gespielt. In Dr. No. Dann habe ich versucht, mir ein Stück nochmal anzuhören von Blofeld. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, Variante 2 ist richtig. Ich habe so das Gefühl, Dr. No spricht zu mir. Ich weiß auch nicht, warum. Vielleicht, weil ich es gelesen habe. Dr. No. Vielleicht ist es auch Erik Pohlmann. Tatsächlich, das Internet hat mir leider auf den Seiten, auf denen ich unterwegs war, keine eindeutige Antwort gegeben.
Ich habe noch was zu ergänzen, und zwar zu Robert Riady. Da gibt es auch den Charakter Vargas in dem Film auch. Und er hat ihn auch gedoppelt. Also die Stimme von Vargas war auch dieselbe wie von Lago.
Echt?
Ja. Also Riady war auch Vargas. Wahrscheinlich hat er irgendwie seine Stimmlage verändert oder was auch immer irgendwas gemacht. Wobei Vargas spricht ja eigentlich kaum mehr.
Das stimmt, er guckt eher die ganze Zeit gequält.
Genau. Und dann habe ich noch die Rolle von Patricia, Molly Petters. Weißt du noch, wer Patricia war?
Ja. Die Frau in dem, was ist denn das, Erholungsheim?
Genau, die Krankenschwester oder Ergotherapeutin oder Physiotherapeutin oder was auch immer. Und sie war ursprünglich ein Model, was in Männermagazinen aufgetaucht ist und bevor sie ihre Karriere als Schauspielerin begonnen hat. Und in diesem Film ist es so, dass diese Szene, je nachdem, welche Version des Films gezeigt wird, manchmal ein bisschen abgeschnitten wird. Also sie zieht sich aus in so einer Sauna und man sieht die Brüste an dem Glas von diesem Saunaraum so ein bisschen gepresst.
Echt?
Und das war ja, genau, das war was Neues für die Filmreihe, dass man so ein bisschen mehr Haut sieht.
Okay, muss ich gestehen, ist mir so nicht aufgefallen. Tatsächlich, warum ich vorhin gelacht habe, als du gesagt hast, sie war in Männermagazinen zu sehen, ist eher, dass ich gedacht habe, meine Güte, ich weiß, glaube ich, wirklich, wo die Produzenten die weiblichen Darstellerinnen gesucht haben. Misswahlen und damit will ich nicht mal ansatzweise sagen, dass sie nicht schauspielern kann, um Gottes Willen. Menschen, die sich ausziehen, können durchaus auch schauspielern. Und tatsächlich, dass man die Brüste an der Scheibe sieht, ist mir gar nicht aufgefallen. Liegt aber vielleicht daran, vielleicht ziehen wir den Punkt mal vor. Eine der Szenen, von denen ich denke, das geht so überhaupt nicht, so gar nicht, so null, nada, das darfst du auf keinen Fall so machen. Das ist die Szene, die vor der Sauna passiert, nämlich James Bond versucht sie zu küssen. Das gibt auf jeden Fall einen Abzug in der Endnote von diesem Film, weil er zwingt sie praktisch zu einem Kuss. Und noch viel schlimmer, er zwingt sie in diese Sauna hinein praktisch mit den Worten, also frei übersetzt, wenn du jetzt mit mir schläfst, dann werde ich deinen Chefs nicht erzählen, dass ich auf der Streckbank fast zu Tode gekommen bin, was, by the way, überhaupt nicht dein Fehler war. Und ich war so, vielleicht sind mir deswegen tatsächlich diese Szene an der Glasscheibe nicht aufgefallen, weil ich so eifrig auf meinem Blog notiert habe, geht gar nicht, gefühlt mit 15 Ausrufezeichen. Also da war ich schon so, ja, boah, fuck, das sind die 60er, die echt ungute Seite der 60er, dass sowas durchgegangen ist. Und sie danach auch ihm wieder verfällt, ne? Sie ist ja vorher, geht sie aus mit Count Lippe, auf Deutsch Graf Lippe. Entschuldigung, Graf Lippe. Mann, habe ich mich totgelacht. Geht sie vor mit diesem Bösewicht aus, um dann James Bond zu verfallen, nachdem er mit ihr geschlafen hat. Super Sache. So läuft das.
Ja, wie sie sich verabschieden, als Bond auch wegfährt von der Anstalt. Das ist auch, sie schaut ihm nach und nach dem Motto, ruf mich an oder melde dich oder so.
Ja, und er so, ja, klar, mache ich, tschö. Ja, er fährt übrigens mit seinem Aston Martin weg, ich will es nur sagen. Jetzt habe ich auch mal ein Auto erkannt, nachdem du immer so glänzt mit, er fährt in Liebesgrüße aus Moskau ein Bentley und hier dieser Leihwagen ist ein Dings. Diesmal natürlich wusste ich, es ist ein Aston Martin, weil James Bond fährt die meiste Zeit Aston Martin.
Es ist derselbe Aston Martin, den er in dem letzten Film gefahren hat, und zwar Goldfinger.
Ha, das stimmt. Diesmal ist er noch gleich. Irgendwann gibt es, glaube ich, ein neueres Modell von Aston Martin. Aber diesmal ist es noch derselbe Wagen. Dasselbe Modell, vielleicht nicht unbedingt derselbe Wagen.
Doch, es war tatsächlich derselbe Wagen.
Exakt, okay.
Genau. Und da waren immer noch, soweit habe ich gelesen, waren immer noch die Gadgets eingebaut, die eben für Goldfinger benutzt wurden.
Ja, aber nicht gezeigt. Niemand ist mit dem Schleudersitz hochgepumpt worden.
Nee, das nicht.
Genau, aber hat natürlich andere Gadgets beim Vorfilm vor dem Vorspann sozusagen. Ja, dieser Wasserwerfer, der ist neu, oder? Den gab es, glaube ich, in Goldfinger nicht, oder spinne ich jetzt?
Doch.
Echt? Verdammte Axt, siehst du.
Wobei, war das Wasser oder war das Öl oder irgendwas wurde
rausgespritzt? Ich glaube Öl. Ich glaube, in Goldfinger lässt er doch Öl raus.
Ja, das stimmt.
Man könnte nicht meinen, dass wir die Filme, also man könnte bei mir nicht meinen, dass ich die Filme gesehen habe. Ja, Michael, konzentrier dich. Gut, irgendwas noch zu sagen zu den DarstellerInnen?
Ich hätte vielleicht hinzuzufügen, dass der übliche Stuntman von Sean Connery, Bob Simmons, dass er die Rolle von dem Jacques Beauvoir am Anfang des Films auch übernommen hat. Also der in diesem Vorfilm.
Ah, der getötet wird von
der getötet
James
wird
Bond.
Von Bond, genau.
Das ist eigentlich sein Stunt-Double.
Das ist sein Stunt-Double, der Bob Simmons, der die ganze Zeit in der Gun-Barrel-Sequence in den Gun-Barrel geschossen hat.
Ja, okay, wusste ich tatsächlich auch nicht. Na gut, okay.
Was in diesem Film wiederum anders ist, weil in diesem Film ist zum ersten Mal Sean Connery derjenige, der die Gun-Barrel-Szene macht.
Ja, du hast mir das schon erzählt und ich habe verzweifelt versucht, also vielleicht muss ich die mal irgendwie nebeneinander legen in einem Splitscreen, aber da das so weit weg gefilmt ist und ich betone nochmal den Hut. Ja, also ich habe da, buff, also kannst du mir erzählen, kannst du mir nicht erzählen, ich bin so, ist das jetzt wirklich Sean Connery? Ich bin fast an den Fernseher rangekrochen, um das zu sehen. Ich kann es dir leider nicht sagen. Ich vertraue dir da. Es wird bestimmt Sean Connery sein. Er trägt einen Hut. Ich betone nochmal den Hut. Ich würde gerne noch ganz kurz erwähnen, Regie ist natürlich Terence Young. sein dritter und letzter Film tatsächlich. Danach, also schon während den ganzen Produktionen, habe ich gelesen, gab es immer wieder Reibereien mit den Produzenten. Wie so oft im Leben und wie viele Menschen das wahrscheinlich nachvollziehen können, fühlte er sich unterbezahlt für seine Arbeit und wollte was Neues machen. Das heißt, nicht nur Bond drehen oder bekannt sein für den Bond-Regisseur. Kennst du einen weiteren Film von Regisseur Terence Young?
Auf Anhieb nicht, nein.
Genau, also tatsächlich, das ist nicht so ganz aufgegangen, denke ich. Für Bond kennt man ihn. Ich kannte noch einen Film, der heißt auf Deutsch Warte, bis es dunkel ist, mit Audrey Hepburn. Da spielt sie eine blinde Frau, die überfallen wird in ihrer Wohnung. Und ich habe den Film, Gott, schon ewig nicht mehr gesehen, aber es war so ein Klickmoment. Ich habe es gelesen und dachte, oh, den hast du wirklich gesehen. Ich fand ihn damals, als ich sehr, sehr jung war, gut. Ich weiß nicht, wie gut der Film wirklich ist, aber alle anderen Filme von Terence Young tatsächlich nie was gehört, nie was gesehen. Ja, aber das war jetzt sein letzter, dritter und letzter. Die Produktion hatte ich schon gesagt, genau. Sollen wir ganz kurz über den Inhalt reden? Ich meine, wir haben schon ein Stück verraten. Aber ich fasse mal ganz kurz zusammen. Es geht um zwei Atombomben, die entführt werden von der Organisation Spectre. Und zwar sind diese zwei Atombomben, Atomsprengköpfe sind es, so rum natürlich, mit einem NATO-Flugzeug unterwegs. Und Spectre schleust einen Doppelgänger ein. Das ist eben der Bruder von Domino. Also der Bruder wird getötet und ein Doppelgänger wird eingeschleust. Der wird das Flugzeug entführen und Spectre erpresst die britische Regierung, will Geld dafür haben, sonst zünden sie. James Bond wird losgeschickt, der Einzige, der einen Plan hat, weil er Domino sieht und sagt, boah, das ist die Schwester, das ist garantiert der Punkt, wo sie die Bomben verstecken. Tada, er hat recht. Ich habe nicht ganz verstanden, ehrlich gesagt, in dieser Handlung. Also M sagt, okay, ja, ich vertraue meinem Mann, wenn der diesen Instinkt hat. Aber allein von, ich blicke auf dieses Bild, ey, das ist die Schwester. Die ist gerade zufällig in Nassau, da fliege ich mal hin. Gewagt, würde ich sagen. Aber er hat recht. Das war soweit der Inhalt. Dann wollte ich ganz kurz fragen, wie findest du denn den Anfang, also bevor der Vorspann überhaupt beginnt, diese Szene, in der eben der Stuntman getötet wird, wie findest du die?
Ich fand sie richtig cool, muss ich sagen.
Ja, geht mir auch so. Tatsächlich, das war so, yeah, das ist ein James-Bond-Einstieg. Ne? Ich meine, zuerst diese Beerdigung, man ist so, aha, aha, dann sieht er sofort irgendwas, Moment, irgendwas an dieser Frau stimmt nicht. Tatsächlich ist es aber eine Frau. Hast du das auch gelesen?
Ja,
also die
es
Szenen,
ist eine Frau. Ja.
Genau, in die sie das Auto einsteigt, wo James Bond feststellt, da stimmt was nicht.
Wo man die hübschen Beine sieht, das ist noch eine Frau, ja.
Exakt, genau. Das wird von einer Frau gespielt. Dann wird der Typ eben getötet. Und dann kommt das, vielleicht eines der bekanntesten Gadgets bei James Bond, dass man irgendwie immer mal wieder sieht, dass auch wahnsinnig viel kopiert wurde in anderen Filmen, in Serien, immer wieder auftaucht, dieser Jetpack. Ich habe gelesen, das Ding flog ja nur 30 Sekunden, weswegen sie so komisch hintereinander geschnitten haben. Und dieses, naja, es ist 1965, aber heutzutage sieht dieser Flug von James Bond irgendwie schon ein bisschen komisch aus, muss ich sagen. Ja, aber er entkommt mit einem Jetpack, was damals ein absolutes Highlight war, was so wirklich gefeiert wurde und heute irgendwie immer noch cool ist. Also die Flucht sozusagen mit diesem Jetpack, oder?
Ja, also es war so ein richtiges Gerät der US Air Force. Die haben das Ding tatsächlich entwickelt und benutzt oder versucht zu benutzen. Am Anfang flog das Ding eben nur 30 Sekunden, aber später ja auch mehrere Minuten. Aber im Endeffekt hat sich das nicht etabliert, weil dieser Jetpack war einfach zu schwer, zu wuchtig und die Landung war nicht so unproblematisch für den Piloten. Aber was ich auch noch dazu gelesen habe, ist, dass bei der Premiere in New York City am 21. Dezember 1965, Entschuldigung, dass da auch tatsächlich jemand mit einem Jetpack geflogen ist. Und das war aber nicht abgesprochen gewesen mit der Polizei und mit den Behörden. Und am Ende kam es zu Festnahmen und zu Prozessen und so weiter. Genau, die haben versucht, das so ein bisschen mitzumachen, das, was in dem Film geschieht.
Also irgendein Fan ist geflogen?
Nein, kein Fan, sondern die haben tatsächlich jemanden von der US Air Force, beziehungsweise, also die haben sich schon abgesprochen gehabt, Ich kann dir jetzt gerade nicht sagen, wer der Pilot war oder wie genau das zustande gekommen ist, aber da gab es tatsächlich eben einen wahrscheinlich Soldaten, der mit so einem Jetpack einfach in den Himmel gedüst ist. Und genau, die Behörden fanden es nicht so lustig.
Also selbst 1965 durfte man noch nicht alles machen, was man wollte. Okay, nee, das hatte ich tatsächlich nicht gelesen. Aber das bringt einem ja auch Publicity, sowas, so eine Aktion, ne? Das
Natürlich.
ein fliegender Mensch bei der Premiere. Sehr schön. Ich würde gerne noch über den Vorspann reden, Caro.
Alles klar.
Maurice Binder mal wieder.
Ja.
Spielt unter Wasser, weil es ja eine Andeutung ist zu der nächsten unvergessene Szene, über die ich nachher noch gerne sprechen möchte. Spielt also unter Wasser. Man sieht eindeutig Männer in Tauchanzügen mit Tauchermaske und Harpune. Und man sieht sehr leicht bekleidete Frauen. Also ich glaube, unbekleidete Frauen, wenn ich ehrlich bin. Und ich frage mich, warum? Warum sind wieder Frauen unterwegs, die unbekleidet, leicht bekleidet durch die Gegend schwimmen?
Hat sich damals wahrscheinlich sehr gut verkauft und ja, ich weiß
Wahrscheinlich nicht
nicht.
nur damals. Man muss ja gestehen, es würde wahrscheinlich heutzutage immer noch funktionieren. Also, ja, Sex sells, wie man so schön sagt.
Richtig, und ich stelle mir das so vor, das ist ja ein Film über einen Agenten oder mittlerweile eine Reihe über den Agenten James Bond. Das sind Actionfilme und ich gehe davon aus, dass in der Zeit das Zielpublikum nicht unbedingt die Hausfrauen waren, die eben die Kinder zu Hause betreut haben und sich um die Küche und die Sauberkeit und alles Mögliche gekümmert haben, sondern eher eben die Herren, die ja von was geträumt haben und gerne eben so ein Doppelagent gewesen wären. Und
Ja, tatsächlich, genau das hatte ich auch gelesen. 1965 mit diesem Film, tatsächlich ist in den 60er Jahren zumindest die Bond-Epidemie, Pandemie, Ausbruch. Also er ist an seinem Peak. Das heißt, sie haben wahnsinnig viel Merch noch dazu verkauft. Also es gab, ich habe gelesen, es gab Brotdosen mit James Bond drauf, alles mögliche, Tassen. Und natürlich ist die Zielgruppe Männer, gar keine Frage. Und was ich auch gelesen habe, Thunderball, auf Deutsch Feuerball, ich weiß gar nicht, ob ich das schon gesagt habe, für alle, die sich fragen und die das nicht zusammenreimen können, welchen Film wir denn besprechen, also auf Deutsch Feuerball, war bis Skyfall der Erfolg, also kommerziell erfolgreichste James Bond-Film.
richtig.
Immer hochgerechnet, inflationsbereinigt. Und das finde ich schockierend. Kann ich schon sagen, weil der Film hat mich dann irgendwann, es gibt ein paar Punkte, über die wir gleich noch reden, aber das fand ich schon so, was? Der Film wirklich? Na gut, also der kommerziell erfolgreichste und wie gesagt, Sean Connery wurde, habe ich gelesen, während den Dreharbeiten im Hotel belagert. Also es war wohl offensichtlich, dass das gerade so einen absoluten Höhepunkt erreicht. Und vielleicht erklärt das auch diesen leichten, wie ich finde, Größenwahn, den dieser Film schon ein bisschen an den Tag legt. Aber reden wir gleich zu, weil ich will nicht vergessen, den Titelsong zu erwähnen.
Wollte auch was sagen zu dem Thema. Natürlich hat das Ganze ja auch schon ein bisschen mit Goldfinger angefangen, dass sie ein bisschen Merchandising rausgebracht haben. Und dadurch, dass die Filme, also Goldfinger und Thunderball im selben Jahr in den USA erschienen sind, also Anfang des Jahres startete ja noch Goldfinger, hat sich alles überlagert. Also wie gesagt, die Dreharbeiten wurden ja gemacht, während Goldfinger noch lief in den Theatern und das ging alles in die Höhe, das explodierte regelrecht.
Hohes Einspielergebnis.
Genau, nicht die Menge an Geld, sondern es wurden ungefähr 140 Millionen Tickets verkauft für diesen Film.
Okay, 140 Millionen klingt schon richtig gut. Stimmt, das hatte ich völlig vergessen, dass die zwei Filme ja im selben Jahr praktisch rauskamen. Ja, da siehst du mal, was die für ein Drehpensum auch hatten, ne? Also gerade Connery, der natürlich in jedem Film dabei ist und gefühlt in jeder Szene, der dann jetzt in seinem fünften Jahr den fünften Film macht. Also das ist schon beeindruckend und beängstigend, muss ich sagen.
Zumal es ja sowieso geplant war, dass der Film schon im September rauskommt und die festgestellt haben, dass die mit dem Editieren und mit dem Schneiden der Szenen nicht hinkommen würden. Es hat sich verzögert sogar.
Ja, das könnte auch an dieser unglaublich langen Unterwasserszene liegen, über die wir entweder jetzt oder, wenn du willst, später sprechen
Wir wollten
können.
erstmal über die Musik sprechen.
Die Musik, natürlich, weil da sind mir auch zwei Sachen ins Auge gestochen. Erstens natürlich der Song Thunderball von Tom Jones gesungen, komponiert, glaube ich, unter anderem von John Barry, der auch das berühmte James-Bond-Theme, das wir leider nicht benutzen dürfen, weil wir keine Lust haben, die Rechte zu bezahlen. Deswegen in eurem Kopf dürft ihr jetzt ganz kurz die Melodie von dem James-Bond-Theme hören und sagen, ah. Und dann, falls ihr wollt, hört euch Thunderball an von Tom Jones. Und wusstest du, Caro, dass ein weiterer Künstler einen Song eingereicht hat mit dem Namen Thunderball, der erst 1995 veröffentlicht wurde?
Jawohl, das wusste ich. Du hast gedacht, das wäre die Quizfrage?
Nein.
Ein sehr bekannter, berühmter Künstler.
Das stimmt. Sollen wir es verraten oder sollen die Leute einfach jetzt eine Suchmaschine? Nein, wir verraten es, oder?
Einfach.
Alles klar. Es ist Johnny Cash. Hat einen Song gemacht, Thunderball. Und hast du ihn dir angehört?
Nein, das nicht.
Nein! Das, Caro, das musst du machen. Der Song ist gut. Er ist so überhaupt nicht James Bond-like. Und ich verstehe vollkommen, mir wäre das als Produzent auch so gegangen, wenn Johnny Cash vor mir steht und sagt, ich habe hier einen Song gemacht, hör ihn dir mal an. Und du denkst so, hey ja, guter Song, aber wir drehen keinen Western. Wirklich, hör ihn dir mal an. Das klingt so, ich meine, Johnny Cash hat ja immer diesen Rhythmus wie eine Eisenbahn. Genau. Und so ist dieser Song auch. Thunderball. Und du denkst so, du siehst so eine Wüstenlandschaft vor dir, jemand auf einem Pferd, vielleicht zwei, drei Cowboys, die rumreiten, aber ich sehe da so null Sean Connery in einem Anzug. Also ich verstehe, warum sie ihn nicht gemacht haben. Aber nicht nur du, sondern alle anderen sollten jetzt mal Stopp drücken und sich Johnny Cash Thunderball anhören. Ich finde, das ist ein guter Song, aber ja, nicht James Bond. Wobei, es wäre schon interessant gewesen. mal wirklich damit zu brechen und nicht John Barry alles komponieren zu lassen. Der hatte übrigens auch, wusstest du das, einen anderen Song eingereicht, der Mr. Kiss Kiss Bang Bang hieß?
Ursprünglich hätte das der Song sein sollte für den Film, Mr. Kiss Kiss Bang Bang von Dionne Warwick. Aber die haben sich kurz vor knapp umentschieden, weil die gedacht haben, okay, es geht ja gar nicht, dass der Titel des Songs nicht dem Titel des Films entspricht.
So habe ich es auch gelesen tatsächlich. Und ich habe auch gelesen, es gibt eine kurze Version von Shirley Bassey, die ja unglaublich toll Goldfinger gesungen hat. Und eben die lange Version, die du genannt hast. Die wollten Thunderball drin haben. Also, wobei Mr. Kiss Kiss Bang Bang, ja, der Titel ist...
Komischer Name ist, ja.
Ja, also, ja, genau. Aber, das hast du bestimmt auch gelesen, der Song ist zu hören im Film.
Wenn sie die Kiss Kiss Bang Bang Bar
ja.
betreten.
Ey, immerhin haben sie Humor so. Ey, wenn wir den Song schon nicht kriegen, dann nennen wir die Bar, in der eine der Darstellerinnen stirbt. Eben den Kiss Kiss Bang Bang Club oder so ähnlich. Oh mein
genau.
Gott, ja. Ja, ich hatte es vorher gelesen und als ich dann die Kamerafahrt über das Schild gesehen habe, habe ich gedacht, okay, sie machen es aber auch ein bisschen auffällig. Aber hey, würde ich auch machen, wirklich. Als Produzent würde ich auch sagen, ey, komm, das machen wir. Das ist eine lustige Idee. Hast du noch was zu Songs?
Nein.
Dann habe ich tatsächlich eine Frage noch, das ist jetzt nicht wirklich die Quizfrage, aber hattest du das Gefühl, dass der Bösewicht Lago, für alle, die den Film nicht gesehen haben, er trägt eine Augenklappe, glaube ich, um böse auszusehen. Hast du das Gefühl, die tauscht das Auge? Die ist mal links, mal rechts?
Nein.
Ich auch nicht. Aber ich habe gelesen, es gibt einen Schnittfehler. Scheinbar in irgendeiner Szene wirkt es so. Also es liegt wohl am Schnitt, ich habe das nicht ganz verstanden. Es war auch nur auf einer Seite, die ich konsultiert habe. Es ist mir jetzt beim nochmal Schauen nicht aufgefallen. Vielleicht muss man nochmal genau hingucken, aber scheinbar ist ein Schnitt so, dass es wirkt, als ob er einmal die Klappe auf dem anderen Auge trägt. Ich frage mich gerade, auf welchem Auge. Er trägt es rechts, ne?
Nee, links.
Das siehst du, verdammt. Ich habe keine links, warte, ich muss ja spiegelverkehrt denken. Ja, ich glaube, du hast recht, links. Trägt er die Augenklappe. Also für alle, die den Film nochmal angucken wollen, achtet mal drauf und lasst es uns vielleicht wissen über all die Kanäle, mit denen man uns kommunizieren kann. Habt ihr das Gefühl oder ist es so, dass die Augenklappe von links nach rechts wandert von ihm? Also wie gesagt, mir ist es nicht aufgefallen, aber ich war manchmal auch zu sehr im Film drin, muss ich gestehen. Ich drifte jedes Mal ab. Ich versuche immer so, ich gucke mir den jetzt an und mache ganz viele Notizen und merke mir alles und mir fällt alles sofort auf und irgendwann denke ich, oh, der Film ist gut, super, super, super. Und habe dann wieder vergessen, mir Notizen zu machen.
Gucken.
Ja, genau so ist es.
Aber wie ist es dann bei Sag niemals nie, bei dem Remake 83? Trägt er da überhaupt?
Nee.
Der Nein. trägt ja keine Augenklappe.
Er trägt, genau, das ist der Schweizer Darsteller. Oh mein Gott, ich habe den Namen vergessen.
Ja, ich komme jetzt auch nicht drauf. Also.
Verdammt, na egal, er trägt keine Augenklappe. Er spielt auch total blass, finde ich. Also im Vergleich zu Lago, dem Original, der spielt das halt tatsächlich auf so ein bisschen auf so eine Piratenart, ne, finde ich, so mit seiner Augenklappe und dieses Weltmännische. Und ich habe hier eine 20-jährige Nichte, die sie sich als James Bond gerne mal ausleihen können. Auch eine interessante Szene.
Richtig.
Soweit ich mich erinnere, aber wirklich, wirklich lange her, dass ich Sack niemals nie gesehen habe. Wirklich lange her. Also ich schätze mal irgendwann in den 90ern. Und wir alle wissen, wie lang das her ist. Also ich weiß, er trägt keine Augenklappe.
Okay, das war jetzt, ich wusste es nicht mehr genau. Ich habe ja auch den Film schon längere Zeit nicht mehr gesehen. Ja. Deswegen war ich mir jetzt unsicher.
Dann gibt es zwei Running Gags. Wir haben ja bei Dr. No drüber gesprochen, Sachen, die immer wiederkehren und die wir gut finden oder auch nicht gut finden oder lustig finden oder so. Und hier tauchen zwei Sachen auf, die, ich würde es mal Running Gag nennen. Das eine ist, es gibt wieder eine schmachtende Frau an der Rezeption. Hast du sie gesehen?
Ja, ich habe sie gesehen, ja. Ja. Und musste auch an dich denken, als ich den Film nochmal gesehen habe.
Ja, tatsächlich, exakt das. Ich dachte so, okay. Und mir fällt tatsächlich noch ein Pierce Brosnan-Film ein. Da ist das genauso. Da gibt es auch eine Rezeptionistin, die ihn schmachtend ansieht. Ich werde jetzt darauf achten, ob in den anderen Filmen auch das auftaucht oder nicht. Ja, Running Gags. Schmachtende Frauen an der Rezeption. Und es gibt wieder einen Bikini. Tada. Und den finde ich richtig gut, weil... Also nicht, weil er gut aussieht, das auch, aber er ist schwarz-weiß. Wie ein Dominospiel. Kennst du dieses Dominospiel mit den verschiedenen
Steine?
Nummern drauf?
Ja.
Steine, genau, Dominosteine. Die
genau.
sind ja auch zumindest, glaube ich, die Spiele, die ich kenne, schwarz-weiß.
Also falls dir ja nicht aufgefallen ist, Domino hat in dem Film durchweg schwarz-weiße Klamotten getragen, bis auf einen Event, wo sie dieses... rote, rosane, wie auch immer, Kleid trägt.
Natürlich ist mir das aufgefallen. Also,
sie hat
hallo.
Immer nur schwarz-weiß getragen.
Echt? Ja. Verdammt, mir ist nur der Bikini aufgefallen. Was sagt das über mich? Tatsächlich, das ist mir nur am Bikini aufgefallen. Und ich dachte, ey, das ist ja eine coole Sache. Sie haben wieder ein Bikini untergebracht und er ist schwarz-weiß. Und Domino habe ich mir sogar notiert. 3 Ausrufezeichen, Dominosteine. Ja, stimmt. Warte, wenn sie im Casino sitzen, hat sie ein weißes Kleid an und eine schwarze Handtasche? Also ehrlich gesagt, muss ich sagen, ist mir wirklich nicht aufgefallen, dass sie nur schwarz-weiß trägt, bis auf ein Kleid. Ist jetzt kein Grund, den Film nochmal zu gucken für mich, aber wenn ich ihn nochmal gucke, werde ich an dich denken und versuchen rauszufinden, ist das wirklich so? Oder veräppelst du mich manchmal, weil du testen willst, was hat er sich eigentlich hier gemerkt und was glaubt er mir alles? Ja, sehr schön. Übrigens, Bikini, ne? Die haben, wir werden heute, glaube ich, eine FSK 18-Version, die haben Sex unter Wasser.
Richtig.
Und ja, also mit Tauchgeräten, also sie nehmen sie ab zum Küssen, nehme ich mal an, aber sie tauchen mit Tauchgeräten, also sie tauchen, sie treffen sich unter Wasser wieder, sie winken sich so, huhu, und dann schwimmen sie aufeinander zu und sie drehen sich einmal so gefühlt im Kreis und dann rutschen sie so nach unten und sie nehmen das Mundstück raus, weswegen, als sie hinter dem Korallenriff Sex haben, du nur diese Wasserblasen siehst.
Moment, kein Tauchanzug. Mhm.
Naja, nicht so wirklich ein Tauchanzug.
Nee,
also nicht komplett, aber James Bond trägt...
Bond trägt eine Schwimmhose, oder?
Die trägt er immer, komischerweise, auch nachher im Kampf.
Und sie trägt ein Bikini.
Muss sie ja.
Genau.
Steht im Drehbuch. Aber ich bin sehr sicher, dass sie diese Tauchflaschen auf dem Rücken haben.
Ja, das schon, aber das stört doch nicht beim Sex.
Also, Moment. An dieser Szene, also jedem seine Fantasie und jedem sein, was er ausprobieren will.
Man muss sich nur aussehen können.
Okay, alles klar. Ich sehe deinen Punkt. Das funktioniert natürlich in dieser Konstellation mit Bikini und seiner komischen Badehose auf jeden Fall. Aber es gibt so Orte, wo ich denke, na, ich weiß nicht. Also meins wäre es nicht, aber sie haben Sex unter Wasser. Das ist tatsächlich, und ich muss gestehen, als Kind ist mir das nicht so wirklich aufgefallen, als ich die Filme gesehen habe. Es war mehr so jetzt, stimmt, die haben Sex unter Wasser. Na gut. Jeder wie er es mag, würde ich sagen.
Richtig.
Genau. Apropos unter Wasser. Es gibt natürlich diesen legendären, absolut grandiosen, eventuell viel zu langen, Unterwasserkampf, gut gegen böse.
Also, mir war einfach zu viel Unter Wasser.
Ja.
Also es war mir, Ich habe den Film vor nicht allzu langer Zeit geschaut, bevor ich den jetzt nochmal geschaut habe. Und mir war das nicht so mega aufgefallen. Ich meine, mir war das schon aufgefallen, aber das hatte mich nicht so arg gestört gehabt. Aber jetzt beim Zuschauen, beziehungsweise beim genaueren Schauen, so wie du sagst, dass man sich Notizen machen möchte und also genauer achtet auf dies oder jenes. Das war mir einfach zu viel Unterwasserszenen. Einfach zu viel.
Es ist übrigens der bisher längste James Bond mit 130 Minuten. Und ich hatte auch gelesen, dass tatsächlich viele den Film heute dafür kritisieren und damals schon, dass diese Szene einfach zu lang ist. Und sie ist insofern lang, weil der Regisseur wohl total happy war, dass das alles geklappt hat. Es muss wohl ein totales Chaos gewesen sein, das zu drehen, habe ich auch gelesen. Unglaublich schwierig unter Wasser, die Koordination der Personen, das Tempo zu koordinieren. Das sieht man, finde ich, auch ein bisschen, wenn man genau hinguckt. Unter anderem mindestens eine Person stirbt zweimal. Also wirklich, der ist zweimal reingeschnitten worden. Zwei verschiedene Kamerapositionen, aber ich bin absolut 100% sicher, das ist dieselbe Person. Und James Bond reißt zweimal eine Maske runter und das ist auch dieselbe Person, anderer Schnitt. Also andere Kameraperspektive. Und ja, das ist zu lang. Also tatsächlich, das ist zu lang. Und ich kann jetzt auch mal vorgreifen. Was ich an dem Film nicht so mag, ist genau das. Es ist alles ein Tick zu viel, finde ich. Und bei dieser Szene wird das so ganz, ganz deutlich. Es ist lang, es ist lang, es ist lang, es ist lang. Und ich meine, da kämpfen unter Wasser gut gegen böse. Wie lang kann man das zeigen? Sehr lang.
Ich habe
Ja.
gelesen, dass dieses ganze Unterwassergedöns, also mit Ausrüstung, mit Stuntmännern, Frauen und wie auch immer, die da mitgewirkt haben, erstens ganz viel Geld gekostet hat. Und dass für diese, genau für diese Kampfszene, also die Hauptkampfszene da unter Wasser, dass die über 60 Taucher gebraucht haben, um das Ganze so wirklich aufzunehmen. Ja, das war mir auch zu viel, zu lang, zu, okay, kommt man zum Ende. Machen wir weiter.
Ja, und es ist auch ein Tick zu übertrieben. Ich meine, gefühlt am Ende flitzt James Bond an allen vorbei und tötet alle im Alleingang von den Bösen oder bringt sie so aus der Fassung, weil er ihre Maske runterreißt. Ja, es ist irgendwie, keine Ahnung, die Szene, naja, würde ich eher so im Sinne von, ey, kurz, knackig, wäre gut gewesen, so nervt sie mich eher. Aber cool ist, wie sich das Boot teilt danach.
Oh ja, das ist richtig cool und das ist ein Boot, das dafür extra designt und praktisch gebaut wurde. Wusstest du das?
Ich habe es vermutet, dass jetzt nicht standardmäßig man Boote so teilen konnte, 1965, aber gewusst habe ich es tatsächlich nicht.
Die haben ungefähr 4 Monate gebraucht, um dieses Boot so zu bauen, dass es so schnell sein kann und sich durch zwei teilen kann.
4 Monate und sie haben praktisch ja wenig Zeit gehabt, überhaupt zu drehen.
Jawohl.
Das ist manchmal, Filmproduktion ist schon, glaube ich, harter Job. Sehr harter Job.
Und die Explosion von genau demselben Boot war so eine heftige Explosion, dass irgendwie in einem Radius von 30 Kilometer oder so alle Fenster kaputt gegangen sind.
Oh, Backe.
Ja.
Das musst du mal den Nachbarn erklären. So, Verzeihung, das waren wir.
Genau.
Sorry. Kommt nie wieder vor, das Boot ist kaputt. Ja, krass, 30 Kilometer.
Ja.
Viel zu viel. Ja, sie sieht auch beeindruckend aus, die
Die
Explosion,
war
muss man
richtig
sagen.
gut. Ja.
Ja.
Das war schon gut gemacht.
Das stimmt. Überleitung zu war richtig gut. Was überhaupt nicht gut war, ist, erinnerst du dich an die Landung des Kampfjets im Wasser?
Ja. Ja.
Also, wie gesagt, vielleicht bin ich da jetzt überkritisch, aber ich meine, so ein Kampfjet ist nun mal sackeschnell, ja? Und dann ist diese Landung, wir machen mal die Unterwasserbeleuchtung an, dass er landen kann. Und du denkst so, ja, der fliegt wahrscheinlich so, ungefähr so vorbei, ja? Und das ist wahrscheinlich die langsame Geschwindigkeit. Also dieser Landeanflug, wo er gefühlt eine Minute lang die Lichter sieht, bis er dann wirklich landet, na,
Ja. Und
unrealistisch,
dass er
unrealistisch.
so ohne Aufprall so richtig einfach gemütlich landet, das war es.
Ja, so ein Kampfjet landet mal im Wasser. Das ist kein Hubschrauber, den man so absetzen kann. Ja, die Szene ist tatsächlich auch nicht so gut gelungen, finde ich. Apropos, gelungen oder nicht gelungen, was ich noch fragen wollte, ist, aber denkst du, die haben wirklich Haie angeschossen? Also mit den Harpunen beschossen? Weil es gibt so eine Szene, wo so eine Harpune geschossen wird und die fliegt so auf den Hai zu und prallt so bei ihm ab und eine zweite, wo er so getroffen wird und ich dachte so, ui, das sieht aber irgendwie echt gut aus, also realistisch.
Also soweit ich gelesen habe, ist, die haben tatsächlich mit Haien gedreht. Also diese Szene, wo Sean Connery in dem Pool in Palmyra ist, in dem Pool von Lago und da die Haie durchlässt sozusagen oder die Klappe aufgeht und die Haie an ihm vorbeischwimmen und er so richtig die Augen aufreißt und erschreckt, das war richtig echt. Also der ist tatsächlich mit Haien geschwommen oder musste mit Haien schwimmen.
Aber ich habe gelesen mit so einer Glasscheibe dazwischen.
Nee, weil die haben das am Ende, ja, oder andersrum gesagt. Die Glasscheibe hat nichts genutzt, weil die sind über die Glasscheibe drüber geschwommen.
Ah, und deswegen ist natürlich super.
Genau, deswegen kam diese Szene, wo er so richtig die Augen aufreißt und denkt, oh mein Gott, was ist das? Ja, aber
ich
die
fühle
haben,
ihn, wie man so schön sagt.
Ja, aber die haben tatsächlich auch teilweise mit Toten Haien gedreht. Also da gibt es auch so eine Szene, wo er so einem Hai entkommt, praktisch, wo er aussteigt aus dem Pool. Und das war angeblich so ein toter Hai, der an so einem Seil oder so gezogen wurde.
Gruselig.
Ja. Aber,
na gut, aber es sieht realistischer aus als der Hai in Der weiße Hai, den ich vor kurzem, du ja auch,
richtig,
wieder gesehen habe. 50 Jahre kann man sich im Kino anschauen, vielleicht jetzt nicht mehr, aber hättet ihr tun sollen, müssen. Dürfen. Da sieht die Hai-Attrappe aus wie eine Attrappe. Also ich weiß nicht, ob jetzt die bessere Variante ist, einen toten Hai durch ein
Becken
zu ziehen. Aber
ja.
Klingt nicht besonders nett. Nee, Gott sei Dank sind da die Regeln sehr viel strenger geworden, wenn man mit Tieren filmt. Ja, ich dachte nur eben in diese Unterwasserkampfszene, die so ewig lang ist, kommen ja irgendwann die Haie und dann wird einer getroffen. Und das sah für mich echt so, keine Ahnung, sehr realistisch aus. Aber ich hoffe einfach mal, sie haben das nicht realistisch und nicht auf ihn abgefeuert.
Ja.
Es sind noch zwei Dinge offen, wobei ich den einen Punkt tatsächlich mir notiert habe, aber nichts dazu notiert habe. Und das ist Gadgets. Ja, weil ich es vergessen habe. Caro, ich habe vergessen, mir die Gadgets zu notieren. Ich wollte mir, während ich den Film angucke, alle James-Bond-Gadgets aufschreiben. Und ich musste so lachen über diesen Geigerzähler.
Eine Breitling.
Ich vergessen habe mir. Ja, genau, in dieser, genau, zufälligerweise eine sehr bekannte Uhrenmarke. Ja, es gibt den Geigerzähler, es gibt natürlich dieses Schwimmgerät, das James Bond benutzt, um ganz schnell zu dieser ewig langen Unterwasserschlacht zu kommen.
Den Rebreather, also dieses kleine. Ja.
Ah ja, dieses Luft, ich muss Luft holen, es ist nur für Notfälle 4 Minuten und James Bond schwimmt 25 damit.
Genau.
Ja.
Der eigentlich gar kein Rebreather ist, habe ich gelesen.
Das hat auch überhaupt keinen Sinn ergeben, dieses Teil, finde ich, optisch. Aber wer widerspricht Q? Also wenn dir das in die Hand drückt und sagt, nimm das für Notfälle, dann machst du das. Und es funktioniert natürlich.
Ja, ich habe auch gelesen, dass die Produzenten wurden tatsächlich angesprochen von irgendjemandem, der Navy, so nach dem Motto, ja, wie habt ihr das gemacht mit diesem Rebreather? Gibt's denn wirklich?
Wir würden das gerne kaufen.
Genau, weil die an sowas schon länger arbeiten würden und es wäre anscheinend nicht so einfach. Aber ja, für Q war das ein Kinderspiel.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Irgendwas war doch noch ein Gadget. Boah, siehst du, macht man einmal keine Notizen.
Ja, ich habe mir dazu auch keine Notizen gemacht.
Ah, Fotoapparat,
der
nachts Infrarot Bilder machen kann. Haken wir ab, Gadgets, oder ist dir noch was eingefallen?
Nee, jetzt gerade nicht.
Nö, dann war es auch nicht cool. Wenn es uns jetzt nicht einfällt, dann war es nicht cool. Dann war es nicht erinnerungswürdig. So, und die Quizfrage ist praktisch immer dieselbe. Caro, an welcher Stelle sagt James Bond, mein Name ist Bond, James Bond?
Tricky in diesem Film.
Aha, deswegen stelle ich sie. Er sagte es tatsächlich nicht so. Also er sagt, im Casino stellt er sich einmal Lago vor mit, er fragt, wie ist Ihr Name? Und ich so, jetzt kommt's! Und dann sagt er aber nur, Bond. Und ich so, hallo? Hallo? Du hast was vergessen.
Stimmt.
Er sagt dann manchmal noch James Bond. Aber er sagt,
ja.
Er sagt im gesamten Film nicht Bond, James Bond.
Mhm.
Und jetzt kommt die zweite Sache.
Kein
trinkt
Wodka
er einen Wodka Martini?
Nee.
Doch.
Nein.
Er trinkt einen.
Wann?
Aber der ist eben, ich weiß nicht mehr genau wann, aber es kommt ein Kellner auf ihn zu und sagt Wodka Martini. Was auch, nee, im Casino war es nicht. Wo war denn das? Oder spinne ich jetzt?
Er trinkt keinen. Ich habe extra drauf geachtet, auf beide
okay.
Merkmale. Es gibt kein Wodka Martini. Er bestellt nur, als er eben in diesem Club ist oder in diesem oder draußen vor dem Casino, bestellt er sein Dom Perignon 50. Aber sonst bestellt er gar nichts.
Ja, dann habe ich mich wohl auch geirrt.
Ja.
Na gut. Aber das mit James Bond tatsächlich, das habe ich mir eben heute Morgen nochmal kurz angeguckt, die Szene im Casino.
Mhm.
Und er sagt tatsächlich einfach nur
Bond.
Also Lagosar, wie ist denn Ihr Name? Und er sagt,
mein Name ist Bond.
Und dann fehlt das James. Und da sind wir wieder an dem Punkt. Erinnerst du dich noch an unsere allererste Folge, wie wir das gefeiert haben? Super, gleich im ersten Film kommen sie mit Bond, James Bond, und er trinkt einen Wodka-Martini und danach tote Hose. Also das ist, ja, das tatsächlich, I don't know. Haben sie nicht so durchgezogen, wie wir das beide wohl in Erinnerung hatten mit,
ja.
Das kommt in jedem Film vor, auf jeden Fall in jedem Film.
Anscheinend.
Ja. Wie ist denn dein Fazit von diesem Film?
Mein Fazit von diesem Film. Ich finde, es ist eine Steigerung zu den letzten drei Filmen. Wie du gesagt hast, es gibt mehr und mehr und mehr von allem. Aber mehr von allem ist manchmal ein bisschen zu viel. Wie gesagt, das war mir zu viel Unterwasser-Kampfgeschichte. Das war ein bisschen zu viel Protz auch. Die Geschichte war zwar prinzipiell gut, aber ja, so, naja, eben das mit dem Jet, der einfach so im Wasser landet und wieder die Frauengeschichten mit diesem erzwungenen ums Verrecken, ich muss dich küssen und ich zwinge dich dazu, Kuss, und die Nichte oder 30 Jahre jüngere Mistress von Lago. Also es gab vieles, was mir nicht so gefallen hat, aber man merkt diese Entwicklung. Wie gesagt, die Action-Szenen werden mehr, die sind viel mehr überlegter, besser ausgebaut. Die Schnitte sind etwas besser als in den anderen Filmen. Ich kann verstehen, dass es so ein Hype war, weil eben dazu noch viel James-Bond-Marketing gemacht wurde. Aber dass es so lange der bestverkaufte oder mit den meisten Tickets verkaufter Film, das verstehe ich nicht ganz. Ja.
Ja, ich auch nicht. Also tatsächlich, dass er kommerziell so erfolgreich war, schieb ich einfach auf Goldfinger, weil die Leute Goldfinger so gut fanden und dachten, ey, wir gucken uns den nächsten auf jeden Fall an, und dann sind alle reingegangen. Und dann waren sie enttäuscht und sind in den fünften nicht mehr so stark rein. Das ist meine Theorie dazu. Ich habe absolut keine Ahnung, ob sie stimmt. Liegt aber daran, dass ich Goldfinger sehr, sehr mag. Und diesen eben nicht. Tatsächlich, mir geht es genauso. Ne? Er ist größer, er ist bunter, er ist spektakulärer. Aber ich finde ihn schwerfälliger. Also allein diese Szenen in den Räumen mit der Besprechung mit M und dem Innenminister. Das ist riesige Räume, aber es sitzen nur 6 Leute drin. Also die Anzahl der Leute ist bei diesen Besprechungen im Prinzip gleich geblieben. Ja, in jedem James Bond gibt es irgendeine Besprechung. Manchmal sind es nur 2 Leute im Büro. Aber diesmal mussten sie irgendwie so eine 8 Meter hohe Decke und an den Wänden noch so, keine Ahnung, Gadgets,
Karten,
Gimmicks, Karten, was auch immer hinhängen, was bestimmt teuer war zum Herstellen in der Größe. Und das ist völlig unnötig. Er hätte auch wieder eine Besprechung mit dem Innenminister und M im Büro haben können. Punkt. Du merkst einfach, sie hatten mehr Geld und sie wollten größer, weiter, spektakulärer werden. Und das tatsächlich, finde ich, ist nicht aufgegangen, tatsächlich in diesem Film. Ich finde die Story gut. Ich finde den Bösewicht gut, muss ich sagen. Ich finde Lago ist gut. Ich finde
Fiona ist auch super,
Fiona,
super
Dankeschön.
Gespielt.
Genau, ist auch eine super Gegenspielerin. Ich finde, Domino ist, wie leider sehr oft, die weibliche
Puppe.
Ja, genau. Also tatsächlich, die ist sehr blass einfach in diesem Film. Ja, zusammenfassend muss ich für mich entscheiden. So, wie gesagt, das ist alles ein Tick zu viel für mich. Ich hätte es knapper gemocht. Das ist, glaube ich, auch die Stärke zum Beispiel von Liebesgrüße aus Moskau, dass es komprimiert ist, dass es einfach ist und eben nicht so aufgeblasen alles irgendwie. Wobei das natürlich ankam. Also sie haben es ja dann weiter durchgezogen. Die nächsten Filme werden ja, darüber werden wir ja sprechen, logischerweise. Das wird nicht weniger. Auch das ganze Setting, alles wird größer. Je mehr Geld man hat, desto mehr gibt man auch offensichtlich aus. So, Caro, dann kommen wir doch zu unserem Ranking. Ich meine, noch gibt es keine große Reihenfolge, aber würdest du diesen Film weiter oben, in der Mitte oder weiter unten einsortieren?
In der Mitte.
In der Mitte. Ich tatsächlich würde ihn auch in der Mitte einsortieren und muss ganz ehrlich sagen, von denen, die wir bisher gesehen haben, also, das ist jetzt Nummer 3, würde ich sagen. Vielleicht sogar 4. Es ist irgendwie, also, puff, hat mich nicht so. Aber tatsächlich in ganz vielen Fanforen, vielleicht hast du es auch gelesen, wird sehr, sehr oft dieser Film als Nummer 1 gewertet.
Ja, das habe ich tatsächlich gelesen. Ja, ich meine, Geschmäcker sind unterschiedlich und jeder mag was anderes und legt Wert auch auf andere Dinge. Bei mir wäre dieser Film in unserem, also wir haben jetzt mittlerweile 3 Filme, beziehungsweise mit dem hier 4 Filme besprochen, wäre Nummer 4 für mich.
Ja, wahrscheinlich. Ne? Ich meine, Dr. No hat halt Abzüge, weil es der erste ist, weil die Action da praktisch nicht vorhanden ist. Aber ja, wahrscheinlich ist das tatsächlich auch. Die 4. Ja, muss ja bei mir eigentlich die 4 sein. Ne? Ich habe ja Dr. No, würde ich eher oben ranken. Also ja, wenn ich sage, das ist die Mitte. Aber eine gute Mitte. Also wir werden noch auf Filme stoßen, die auch in der Mitte sind und die
eine
nicht
untere
so gut
Mitte.
Sind. Also genau, also es ist schon, ja, er hat schon starke Momente. Wie gesagt, ich finde die Bösewichte finde ich beide gut. Das ist auf jeden Fall ein Pluspunkt. Er hatte mich mit diesem Boot, das auseinandergeht. Das ist eine coole Idee. Ja, ja.
Der Film war schon innovativ, also und also dieser Vorfilm, das war auch genial, fand ich. Also ich habe voll Bock drauf gehabt auf den Film.
Ja.
Und ja, ich wurde leider ein bisschen enttäuscht, aber ja, also ein schlechter Film ist er definitiv nicht.
Nee, das sehe ich auch so. Und warte, da habe ich was für dich.
Yay!
So, einmal das Klatschen.
Perfekt.
Genau. So, den nächsten Film, unsere nächste Folge, kommt in 2 Wochen. Hast du dir den Film schon angesehen?
Nee, noch nicht. Also
ich auch nicht,
jetzt für unsere Besprechung.
Ja, dann würde ich sagen, wir freuen uns in 2 Wochen, dass ihr wieder uns downloadet, anhört, was auch immer ihr mit diesem Podcast anstellen wollt. Folgt uns, wo ihr uns folgen könnt. Alles findet ihr in den Shownotes. Wir sind Lizenz zum Reden und Caro, ich möchte mich bedanken für dieses wunderbare Gespräch, das mir wieder die Augen geöffnet hat in Punkten, die ich noch nicht wusste über einen Film, den ich nicht so gut finde wie den davor. Und ich hoffe, wir hören uns in 2 Wochen wieder.
Auf jeden Fall, Michael, vielen Dank dir auch. Ich lerne immer und immer wieder irgendwas Neues von dir.
So muss es sein, so muss es sein. Wir wünschen auf jeden Fall eine gute Zeit, bleibt gesund und hoffentlich hört ihr uns in der nächsten Folge wieder, weil ihr uns so sympathisch findet. Bis dahin.
Bis dann.
Mach's gut, Caro.